Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzschwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesischer Präsident weiter die Zuckerfabrik in Südost-Sulawesi. Die Regierung hat 2,6 Billionen Rupiah für das Pesantren Wiederherstellungsprogramm bereitgestellt. Das internationale Rote Kreuz erweitert die COVID-19-Unterstützung auf Papua. Der indonesische Botschafter erhält von der kolumbianischen Polizei einen Anti-Drogen-Preis. ASEAN erörtert die Verwaltung von Schutzgebieten. Japan fordert eine friedliche Lösung des Streits um das Südchinesische Meer. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Während seines Dienstbesuchs in Südost-Sulawesi wohnte Präsident Joko Widodo am Donnerstag, dem 22. Oktober, der Zuckerrohrernte und weihte gleichzeitig eine Zuckerfabrik im Bezirk Bombana ein. Präsident Joko Widodo sagte, dass die Investition in die Eröffnung einer integrierten Zuckerrohrplantage und Zuckerfabrik ein Muss sei, der gewürdigt werden sollte. Die Fabrik mit einer relativ großen Produktionskapazität in Indonesien wird von PT Prima Alam Gemilang mit moderner Technologie betrieben, die durch Automatisierung unterstützt wird. Der Präsident betonte, dass diese Investition tausende lokaler Arbeitnehmer aufnehmen könne, indem maximal 15.000 Arbeitnehmer aufgenommen würden. Bei dieser Gelegenheit wurde das Staatsoberhaupt von Landwirtschaftsminister Syahrul Yasin Limpo, Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita, Kabinettssekretär Pramono Anung und Gouverneur von Südost-Sulawesi Ali Mazi begleitet. Die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati erklärte, die Regierung habe ein Budget von 2,6 Billionen Rupiah für das wirtschaftliche Wiederherstellungsprogramm der Islamischen Internatsschulen Pesantren bereitgestellt, damit sie sich an die COVID-19-Pandemie anpassen könne. Dies sagte Sri Mulyani Indrawati am Donnerstag, dem 22. Oktober, beim Online-Gedenken an den Nationalen Santritag in Jakarta. Sri Mulyani erklärte, dass die Unterstützung die Betriebskosten von islamischen Bildungsinstitutionen wie Islamischen Internatschulen Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah und Al-Quran Bildungseinrichtungen LPA in Höhe von 2,38 Billionen Rupiah beinhaltete. Außerdem stelle die Regierung auch die Finanzhilfe in Höhe von 211,7 Milliarden Rupiah für das Online-Lernen in den Pesantren zur Verfügung, die 3 Monate dauern werde, sagte Ministerin Sri Mulyani weiter. Laut Sri Mulyani werde die Regierung durch das Anleiheprogramm Kredit Usaha Rakyat den Schülern der Islamischen Internatsschulen bzw. den Santris weiterhin helfen, um produktive Geschäfte auszuüben. Das International Committee vom Roten Kreuz ICRC hat die Verteilung von Hygiene-Kits und persönlicher Schutzausrüstung PSA auf 3 Gefängnisse und 4 Krankenhäuser in der Provinz Papua ausgeweitet. Dies geschah, weil die Verbreitung von COVID-19 in dieser Provinz keine Anzeichen einer Verlangsamung gezeigt hat. Wenn die Bedrohung für Gefängnisinsassen immer noch eine Herausforderung darstellt. Der Leiter der regionalen Delegation des ICRC für Indonesien und Timor-Leste, Alexandre Faite, in Jayapura sagte am Donnerstag, dem 22. Oktober, es sei viel schwieriger, vorbeugende Maßnahmen wie die Einhaltung von Distanz- und Hygieneprotokollen in Gefängnissen umzusetzen. Die Verteilung der Unterstützung an das ICRC erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Generaldirektorat für Korrekturen im Ministerium für Recht und Menschenrechte. Die Hilfe besteht aus Seife, Wasserbehältern, Desinfektionsmitteln, Handschuhen und Masken, Sprühmaschinen, Schutzbrillen, PSA, Thermometern und Plakaten zur Gesundheitsförderung, die an die Herausforderungen von COVID-19 in den Haftanstalten und Krankenhäusern angepasst wurden. Der indonesische Botschafter in Kolumbien, Prio Iswanto, erhält von der kolumbianischen Nationalpolizei den Preis Major Wilson Quintero Martinez für seine Dienste und Beiträge zur Zusammenarbeit bei der Drogenbekämpfung in beiden Ländern. In einer schriftlichen Erklärung sagte die indonesische Botschaft in Bogota, die antara am Donnerstag, dem 22. Oktober in Jakarta erhalten hatte, die Auszeichnung vom Chef des Antibetäubungsmittelausschusses der kolumbianischen Nationalpolizei, Generalmajor Jorge Luis Ramirez, überreicht wurde. Der indonesische Botschafter war maßgeblich an der Zusammenarbeit zwischen der kolumbianischen Antidrogenagentur und der indonesischen Antinarkotika-Agentur BNN zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs beteiligt. Botschafter Prio Iswanto ist der erste ausländische Botschafter, der die Auszeichnung erhält. Bei der gleichen Gelegenheit wurde auch der kolumbianische Botschafter in Indonesien, Juan Camilo Valencia, in einer einfachen und feierlichen Präsentation unter Einhaltung strenger Gesundheitsprotokolle mit einer ähnlichen Auszeichnung ausgezeichnet. Laut Prio ist die Auszeichnung eine Auszeichnung für das indonesische Volk, die das starke Engagement Indonesiens und Kolumbiens widerspiegelt, bei der Beseitigung des Drogenmissbrauchs zusammenzuarbeiten. Das Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft war der Gastgeber des 7. virtuellen Treffens der ASEAN Heritage Park Committee AHP, um die zunehmenden Anstrengungen zur Bewirtschaftung von Schutzgebieten zur Verhinderung möglicher Pandemien in der Zukunft zu erörtern. Das sagte der Direktor für die Erhaltung der biologischen Vielfalt des Ministeriums für Umwelt und Forstwirtschaft Indra Exploitasia in am Mittwoch einer schriftlichen Erklärung in Jakarta. Er fuhr fort, wie wichtig es sei, das nachhaltige Management der biologischen Vielfalt als Lösung für die künftige Pandemiekontrolle und für die Wiederherstellung von Gebieten anzuerkennen. Ihm zufolge könne dies unter anderem durch ein integriertes Management der menschlichen Gesundheit mit dem Management von Umwelt und Wildtieren erreicht werden. Diese Integration kann durch einen One Health-Ansatz erfolgen, bei dem Umweltgesundheit, Tiergesundheit und menschliche Gesundheit integriert werden. Dazu brauche man ein umfassendes Verständnis der Umweltdienstleistungen, des Managements der biologischen Vielfalt, deren Vorteile für die Gemeinschaft und ihre Beziehung zu traditionellem Wissen. der ASEAN Heritage Park umfasst die Pflege der biodiversiven Gebiete innerhalb der 10 ASEAN-Mitgliedsländer aufgrund der Einzigartigkeit ihres Ökosystems und Artenreichtums. Japan fordert alle an den Streitigkeiten im südchinesischen Meer beteiligten Seiten auf, sich zurückzuhalten und das Problem auf den Rechtswege zu lösen. Laut dem japanischen Premierminister Yoshihide Suga ist das südchinesische Meer eine der Hauptrouten des Schiffsverkehrs, die Japan und Südostasien verbindet. Er appellierte, alle Aktionen und Entwicklungen zu stoppen, die den Frieden im südchinesischen Meer zerstören könnten. Dies sagte Suga am Mittwoch bei einer Pressekonferenz bei seinem Staatsbesuch in Jakarta. Suga fügte hinzu, die japanische Regierung priorisiere regionalen Frieden und Wohlstand sowie Freiheit und Wahrung der Rechtsstaatlichkeit im südchinesischen Meer. Das südchinesische Meer ist zu einem konfliktträchtigen Gebiet geworden, insbesondere nachdem China die größte Fläche einseitig für sich beansprucht hat. Der historische Anspruch Chinas überschneidet sich mit der territorialen Souveränität einer Reihe von Ländern in Südostasien, wie Vietnam, den Philippinen, Malaysia, Brunei und sogar Taiwan, während Japan Schifffahrtswege im südchinesischen Meer nutzt, um mit Ländern von Südostasien bis zum Pazifik zu handeln. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.405,68 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 16.202,24 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.697,005 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65-80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema der geplante Besuch des US-Außenministers in Asien und Fragen der südchinesischen Meeres gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, der US-Außenminister Michael Pompeo wird vom 25. bis 30. Oktober
einige Arbeitsbesuche in mehreren asiatischen Ländern abstatten. Zu den von ihm besuchten Ländern gehören Indien und Indonesien sowie einige andere Länder. In Jakarta wird der Außenminister Pompeo eine öffentliche Bemerkung halten und seinen indonesischen Amtskollegen treffen, um die Vision der beiden Länder von dem freien und offenen Indo-Pazifik zu betonen. Der Besuch Pompeos wird abgestattet, nachdem der indonesische Verteidigungsminister Prabowo Subianto in letzter Woche die Vereinigten Staaten besucht hat, um die Verteidigungszusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsminister Mark T. Esper zu erörtern. Vor der Reise nach Indonesien wird der Außenminister Pompeo und Verteidigungsminister Esper Neu-Delhi, Indien besuchen, um den dritten jährlichen Dialog auf Ministerebene zwischen den USA und Indien zu leiten. Darüber hinaus dient der Besuch auch dazu, die umfassende globale strategische Partnerschaft zwischen den USA und Indien voranzutreiben und die Zusammenarbeit auszubauen, um für Stabilität und Wohlstand im Indo-Pazifik und auf der Welt zu werben. Ein interessantes sei, dass viele Beobachter denken, dass der Pompeos-Besuch in Jakarta eine besondere Mission bringen wird, nämlich die Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen Indonesien und Amerika im Zusammenhang mit dem Konflikt im Südchinesischen Meer. Dies hat etwas mit der Besorgnis der USA in Bezug auf die enge Beziehung zwischen Indonesien und China zu tun. In der Tat ist China in letzter Zeit im Südchinesischen Meer sehr aggressiv gewesen. Mit seiner wirtschaftlichen Stärke und der Entdeckung der Covid-19-Impfstoff hat China seinen Einfluss in regionalen Ländern ausgedehnt. Die Beziehungen zwischen den beiden Supermächten, den Vereinigten Staaten und China, haben sie in Bezug auf das Südchinesische Meer, das reichliche Naturressourcen besitzt, wieder erwähnt. Die Vereinigten Staaten lenkte Mitte Juli einen Streitanspruch Chinas nach Offshore-Ressourcen in meisten Teilen des chinesischen Meeres ab. Sie hielten China dafür, dass es keine kohärente Rechtsgrundlage für seine Ambitionen im Südchinesischen Meer gibt. Die Vereinigten Staaten haben seit langem gegen den enormen territorialen Anspruch im Südchinesischen Meer gekämpft, indem sie Kriegsschiffe regelmäßig dorthin durch den strategischen Seeweg geschickt haben. Diese Aktion diente dazu, um die Navigationsfreiheit in dieser Region zu demonstrieren. Es weist auch darauf hin, dass der Pekings Anspruch auf Offshore-Ressourcen in meisten Teilen des chinesischen Meeres völlig illegal ist. Indonesien hat bisher keinen Anspruch im Südchinesischen Meer vorgelegt und betont, dass es nur das internationale Seerecht respektiert. Indonesien hat seit langem den Vereinten Nationen verschiedene Rechtsgrundlagen bezüglich der Grenzen der maritimen Souveränität Indonesien vorgelegt und China hat überhaupt keine Proteste eingereicht. Das Wichtigste ist, dass die Haltung Indonesien zum Recht auf eine ausschließliche Wirtschaftszone in der an das Südchinesische Meer angegrenzten Region klar und konsequent demonstriert werden kann. Liebe Zuhörer, das war der Kommentar.
Einige historische Ereignisse passierten am 23. Oktober in einigen Teilen der Welt. Wie folgt. Im Jahr 1991 unterzeichneten die kambodschanischen Bürgerkriegsparteien die Pariser Friedensverträge. Der am 23. Oktober 1991 geschlossene Friedensvertrag sah vor, dass eine Übergangsregierung unter Führung der UNO oder UNTAC während eines Zeitraumes von 18 Monaten einen Waffenstillstand durchsetzten und die Sicherheit garantieren sollte, dass Wahlen zu einer verfassungsgebenden Versammlung durchgeführt und dass alle Kriegsparteien ihre Truppen demobilisieren würden. Auf Kambodschanische Seite wurde ein oberster Nationalrat gegründet, dem alle maßgeblichen Parteien angehörten und der Direktiven der UNTAC umzusetzen hatte. Die UNTAC konnte die von der kambodschanischen Volkspartei dominierten Behörden jedoch nur teilweise unter eine neutrale Aufsicht stellen. Am 23. Oktober 2011 endete der libysche Bürgerkrieg. Dem libyschen Bürgerkrieg gingen am 15. Februar 2011 Demonstrationen in Benghazi voraus, um den Rücktritt des libyschen Führers Muammar al-Gaddafi zu fördern, der seit langem an der Macht war. Infolge der repressiven Aktionen der Regierung im Umgang mit Demonstranten eskalierte diese Aktion zu einer Rebellion und einem Bürgerkrieg. Im August 2011 fiel die libysche Hauptstadt Tripolis schließlich an die Rebellen. Schließlich wurde Gaddafi am 20. Oktober 2011 im Kampf getötet und sein 42-jähriges Regime fiel mit ihm zusammen. Libyen wurde am 23. Oktober 2011 vom Nationalen Übergangsrat NTC für frei erklärt. Die Probleme hörten jedoch nicht nur mit dem Sturz des Gaddafi-Regimes auf. Das Erdbeben in Van im Oktober 2011 war ein Erdbeben mit einer Magnitude von 7,1 Megawatt, das am 23. Oktober den Osten der Türkei in der Nähe der Grenze zum Iran bei der Provinz Van getroffen hat. Das Hypozentrum des Erdbebens wurde vom United States Geological Survey in einer Tiefe von 18 Kilometern angenommen. Nach Angaben türkischer Seismologen handelt es sich um ein Erdbeben mit noch geringerer Tiefe. Die Türkei ist ein tektonisch aktives Gebiet, das häufig zerstörerische Erdbeben erfährt. Grob gesehen werden die seismologischen Vorgänge in der Region des Erdbebens vom 23. Oktober durch die Kollision der arabischen Platte mit der eurasischen Platte gesteuert, wobei sich die arabische Platte mit einer Geschwindigkeit von etwa 24 mm pro Jahr nach Norden schiebt. In der betroffenen Region stürzten durch das Erdbeben und die Nachbeben etwa 4000 Häuser ein oder wurden schwer beschädigt. In den Trümmern starben 644 Menschen, davon 604 beim Hauptbeben am 23. Oktober. Weitere 40 Menschen kamen beim Nachbeben am 9. November ums Leben. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer unserer Indonesien hat heute den Titel Die indonesische Regierung lädt deutsche Unternehmer ein, ihre Investitionen in Indonesien zu erhöhen. Der Koordinationsminister für Wirtschaft Erlangga Hartarto hat deutsche Unternehmer dazu eingeladen, ihre Investitionen in Indonesien zu erhöhen, da es ein Gesetz zur Schaffung von Arbeitsplätzen gibt, das die Geschäftsabwicklung erleichtert. Der Minister bot auch der deutschen Wirtschaft und Industrie an, Investitionspartner bei der Unterstützung und Entwicklung des wirtschaftlichen Wandels in Indonesien zu werden. Er äußerte dies am Montag bei der Online-Konferenz für deutsche Wirtschaft im Asiatisch-Pazifischen Raum APK in Jakarta. Die APK ist ein Treffen alle zwei Jahre für deutsche Unternehmen und Akteure aus der Industrie im Asiatisch-Pazifischen Raum. Erlangga sagte bei der Sitzung zum Thema Asien-Pazifik als Motor für die Weltwirtschaft, dass die neuesten Wirtschaftsindikatoren Indonesiens Anzeichen einer Erhöhung zeigten. Unter anderem sei der Einkaufsmanager-Index PMI der im März 2020 auf 28 Punkte gesunken war, nun wieder angestiegen. Darüber hinaus wies die Handelsbilanz Indonesiens im ersten Halbjahr 2020 einen Überschuss von 5,4 Milliarden US-Dollar und ab August 2020 von 2,3 Milliarden US-Dollar auf. Der Koordinationsminister Erlangga drückte seine Anerkennung für die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Indonesien und Deutschland aus, die seiner Meinung nach auf dem richtigen Wachstumskurs sind. Trotz der Covid-19-Pandemie konnten Indonesien und Deutschland von Januar bis August einen Handelswert von 3,6 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Dies bedeutet einen leichten Rückgang von 8,3% im Vergleich zum Vorjahrzeitraum vor der Pandemie. Indonesien verzeichnete im Zeitraum 2015 bis 2020 auch deutsche Investitionen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Bisher sind in Indonesien noch rund 250 deutsche Unternehmen tätig. Trotz der Pandemie konnten Indonesien und Deutschland von Januar bis August dieses Jahres einen Handelswert von 3,6 Milliarden US-Dollar erzielen. Im Rahmen des wirtschaftlichen Transformationsprozesses hat Indonesien kürzlich ein Gesetz zur Schaffung von Arbeitsplätzen verabschiedet, um die Geschäftstätigkeit in Indonesien zu vereinfachen und damit die Beschäftigungsmöglichkeiten und das Wirtschaftswachstum zu verbessern. Nach dem Inkrafttreten wird das Gesetz Vorschriften vereinfachen, synchronisieren und strafen, die häufig ausländische Geschäftsaktivitäten in Indonesien behindern. Minister Erlangga glaubt, dass dies der richtige Zeitpunkt für die beiden Länder ist, um diese Dynamik zu nutzen. Die Asien-Pacific Conference wird vom Asien-Pacific Committee für deutsche Wirtschaft APA organisiert und ist das erste Treffen auf einer digitalen Plattform. An diesem Treffen nahmen Bundeskanzlerin Angela Merkel, der deutsche Wirtschaft- und Energieminister Peter Altmaier, hochrangige Beamte aus Australien, Japan und der Kommission der Europäischen Union sowie deutsche Wirtschaftsführer aus dem Asiatisch-Pazifischen Raum teil. Trotz der Pandemie konnten Indonesien und Deutschland von Januar bis August 2020 einen Handelswert von 3,6 Milliarden US-Dollar oder minus 8,3% im Vergleich zum Vorjahrzeitraum zu verzeichnen. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Di hatiku saat ku tatap paras wajahku di cermin, pipi merah, bibirku merah, mereka menentang setiap pandangan. Ku poles lagi alis mataku, hidung, telinga, jidat, tangan sampai betis. Oh betapa cantiknya wajahku malam ini. Ku terpilih jadi ratu. Aku berbisik dalam hati, mungkinkah ini kan terjadi sesungguhnya. Kulangkahkan kaki menyusuri panggung pemilihan ratu sejagat. Oh semua tepuk tangan seiringku berlalu sampai menghilang di balik layar. Aku pun bersorak lompat ke girangan, tapi ku terjatuh dari kursi goyang, kiranya ku mimpi. Jadi ratu sejagat semalam.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutsche Sprache.
From Indonesia to the world.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörer der Voice of Indonesia, in unserem heutigen Programm Wunderbares Indonesien laden wir Sie dazu ein, die Insel Sambar Gelap in Sud Kalimantan zu besuchen. Liebe Zuhörer, Sambar Gelap ist eine kleine Insel in Becik, Kota Baru, in der Provinz Sud Kalimantan. Das natürliche Panorama dieser Insel besteht aus einer Kombination aus weißen Sandstränden und ruhigem blauen Meer. Dieses Gebiet sticht auch durch eine erstaunliche Schönheit der Unterwasserwelt hervor. Die Strände befinden sich im Distrikt Pulau Sebuku, des Petirkes Kota Baru in Sud Kalimantan. Die Insel Sambar Gelap kann von Banjarmasin aus mit einem Flugzeug vom Flughafen Samsudin Nur nach Kota Baru erreicht werden. Die Reisezeit beträgt etwa eine Stunde. Wenn Sie den Landweg wählen, dauert die Fahrt etwa 7-8 Stunden. Wenn Sie in Kota Baru angekommen sind, sollten Sie mit einem Schnellboot zur Insel Sambar Gelap fahren. Dafür müssen Sie ₹200.000 bezahlen. Die Reisezeit beträgt etwa 2 Stunden. Wenn die Wellen ruhig genug sind, können Sie ein einfaches Motorboot für etwa 4 Stunden nehmen. An der Insel Sambar Gelap angekommen sind, werden sie von seiner natürlichen Schönheit verzaubert sein. Das Wasser ist sehr klar. Sie können schnorcheln und die Schönheit von Tausenden von Korallenriffen und Spuntenfischen genießen. Neben den Schwimmvergnügen können sie sich auch an den dorten Schildkröten erfreuen, die Nachteier legen. Sambar Gelap ist ein Brutplatz für Schildkröten-Eier. Es gibt zwei Arten von Schildkröten, die auf dieser Insel leben, die grüne Schildkröte und die Karet-Schildkröte. Sie können die Sambar Gelap Insel nicht zu dem Zeitpunkt besuchen. Nur in bestimmten Monaten wie April, Mai, Oktober, November und Dezember ist sie zugänglich. Denn zu dieser Zeit sind die Wellen im Ozean sehr ruhig und sicher für die Schiffe. Vergessen Sie bei Ihrem Besuch nicht, Ihre individuellen Bedürfnisse wie Essen und Getränke mitzubringen, da dort niemand diese Notwendigkeiten verkauft. Wenn Sie dort die Nacht verbringen möchten, gibt es Unterkünfte in Form von Cottage zu einem Preis von etwa ₹200.000 pro Nacht. Oder Sie können eine Campingsausrüstung auf dieser Insel mitbringen. Liebe Hörer, das war Wunderbares Indonesien mit dem Thema di Summer Gelap Insel. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Kita.
Voice of Indonesia.
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns zum Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über das E-Bike, das umweltfreundliche Elektrofahrrad von ein paar Studenten hergestellt. So bleiben Sie bei uns auf Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Liebe Hörerfreunde, die Studierende von der Pajajaran Universität oder UNPAD haben einen neuen Entwurf eines umweltfreundlichen Elektrofahrrads erstellt. Mit der Benutzung von Sonnenkraft wird dieses Fahrrad namens EasyBike überzeugen, da es umweltfreundlicher im Vergleich zu anderen Elektrofahrrädern sein soll. Neben seiner Umweltfreundlichkeit hat das EasyBike auch eine Radiofrequenzidentifikation oder RFID, ein Navigationssystem oder GPS und einen Kalorienzähler. Wegen der Benutzung der Sonnenkraft werden nun auch einige Ladestationen in der Umgebung der Universität eingerichtet. Mit der Erzeugung von EasyBike wird erwartet, dass die Verwendung von herkömmlichen Kraftfahrzeugen im Unigelände minimiert werden kann und man dann zu anderen umweltfreundlichen Fahrzeugen wechselt. Angesichts der bergauf gehenden Straßenführung im Unigelände von UNPAD ist es eine Herausforderung für Studenten, Fahrrad fahren zu wollen. Das umweltfreundliche Elektrofahrrad bietet eine gute Lösung an. Mutiara erklärte, man messe nun die Kohlensäure-Emission und geht davon aus, dass sie reduziert werden können, wenn Studenten im UNPAD das EasyBike verwenden. Es wird geschätzt, dass mehr als 1000 Tonnen Kohle-Emissionen reduziert werden sollen, wenn das Elektrofahrrad wirklich eingesetzt wird. Zum Aufladen erstellten die Studenten schon eine Ladesäule. In der Zukunft wird das EasyBike noch weiter verbessert. Es wird erwartet, dass dieses Fahrrad im UNPAD-Uni-Gelände eingesetzt wird. Mit dem Entwurf des Sonnenkraft-Elektrofahrrads ist es gelungen, den ersten Platz beim Wettbewerb Fosico der nationalen wissenschaftlichen Arbeit in der Kategorie Studenten zu bekommen. Dieser Wettbewerb wurde in der staatlichen Malang Universität im letzten August abgehalten. Das war dies und das mit dem Thema Easy Bike, das umweltfreundliche Elektrofahrrad von Unpad Studenten. Wir werden uns im gleichen Programm mit anderen Informationen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.